So, dann erzähle ich noch ganz kurz was zu mir, weil ich glaube, hier ein paar Leute sitzen, die nicht wissen, wer ich bin. Ich bin Mirko Becker. Ich erzähle im Internet mit meinem Projekt damals in Frankfurt die Geschichten dieser Stadt. Dort veröffentliche ich auf Instagram und YouTube eigentlich so gut wie jeden Tag eben Beiträge aus dieser Stadt und erzähle immer so ein bisschen, wie war das früher und wie wurde es zu dem, was es heute eben ist. Und Teil von Damals in Frankfurt ist auch mein gleichnamiger Podcast, Damals in Frankfurt, der Podcast. Und da lade ich mir immer wieder Menschen ein, die Interessantes zu erzählen haben aus Frankfurts Geschichte. Und jemand, der Spannendes zu erzählen hat, ist der Herr Tinnemann, bei dem wir eigentlich alle gerade zu Gast sind und gleichzeitig sind Sie bei mir zu Gast, von daher eine ganz spannende Situation. Vielen, vielen Dank, dass Sie der Einladung erstmal gefolgt sind und schön, dass Sie da sind.
Na, herzlich willkommen. Und danke für die freundliche Begrüßung.
Es gibt so eine Regel in meinem Podcast und zwar muss jeder Gast eine Frage beantworten, die da lautet, was ist so Ihr persönliches Highlight in Frankfurts Geschichte und warum?
Ja, das Gesundheitsamt Frankfurt ist Champions League, wenn man das mal so mit dem Fußball vergleicht. Ich habe hier begonnen während der Corona-Pandemie und das in einer solchen Behörde zu managen, das war einzigartig. Ja, das war One-in-a-Lifetime-Herausforderung. Aber als ganz großes Gesundheitsamt haben wir auch weitere Besonderheiten, zum Beispiel ein sogenanntes Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger. Das heißt, wenn zum Beispiel am Flughafen jemand ankommt und der ist mit Ebola infiziert, dann ist das ja erstmal keine Sache für die Polizei.
Ja, also, stimmt, ja.
Der ist ja nur krank, aber trotzdem wollen wir den ja nicht auf die Frankfurterinnen und Frankfurter loslassen. Und da kommt das Gesundheitsamt ins Spiel. Wir fahren hin, wir managen die Situation, wir sehen zu, dass der Patient dann sicher dorthin gebracht wird, wo er isoliert werden kann. Das sind so Besonderheiten, ja, die sind, ich will nicht sagen Alltag, die sind außergewöhnlich, aber die machen natürlich auch die Arbeit hier in Frankfurt ganz besonders außergewöhnlich.
Wenn wir nochmal auf die Corona-Pandemie blicken, waren Sie dann noch zu Hause oder waren Sie dann eigentlich komplett hier und haben gesagt, ich ziehe hier ein, das bringt jetzt alles nichts?
Also ich bin schon noch nach Hause gefahren, freitagsabends und montagsmorgens hier wieder stramm gestanden. Das waren wirklich sehr, sehr lange Tage, nicht nur für mich, für das ganze Team. Das war beeindruckend auch, wie das Engagement der Mitarbeitenden gewesen ist. Das war außergewöhnlich. Tatsächlich nicht nur in Frankfurt, sondern auch in allen anderen Gesundheitsämtern in Deutschland. Und natürlich auch in allen anderen Behörden. Wir haben da ganz eng mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Ich fand, wenn wir nochmal eine Krise haben, habe ich großes Vertrauen, dass wir das in Deutschland hinkriegen. Das war wirklich beeindruckend.
Aber muss es nochmal eine Krise geben wie diese?
Nee, das wollen wir nicht haben. Also wir wollen das nicht hochbeschwören.
Stimmt. Bevor wir so reingehen in die Geschichte des Gesundheitsamtes, vielleicht auch noch so ein bisschen Ihr Werdegang. Sie sind jetzt seit 4 Jahren, haben Sie gesagt, 2021, Amtsleiter hier. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt hier eben in dieser Position sind?
Na, mein erster Job als Arzt war in einer Kinderklinik in der Karibik, einem der ärmsten Länder der Welt, wo ich damals gelandet bin, weil mir das immer Spaß gemacht hat zu reisen. Mhm. Und als junger Mann hatte ich mir vorgestellt, so ein Jahr Karibik könnte ja ganz schön sein. Und ich bin dann gelandet in einer Situation, HIV war gerade ganz viel verbreitet in Haiti. Ne? Wir hatten ungefähr 20-30% der Kinder, die wir behandelt haben, waren infiziert. Aber die waren im Prinzip nicht nur mit HIV, also mit dem Virus infiziert, sondern die hatten kein sauberes Trinkwasser. Die hatten auch Erkrankungen wie Tuberkulose. Ne? Die waren unterernährt. Und das hat mich so anfangs fasziniert. Also eine morbide Faszination, muss man ja wirklich sagen. Aber ich fand es spannend. Was kann man tun? Was kann man machen? Was kann man in so einer Situation machen? Was hat man in Deutschland vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren gemacht? Und gleichzeitig hatten wir aber auch ganz viele moderne, neue Aspekte von einer Bevölkerungsperspektive. Warum haben wir in Haiti keine Medikamente? Warum können wir die Kinder, die an HIV infiziert waren, nicht behandeln? Und das war auf der einen Seite so die alte öffentliche Gesundheit und moderne Aspekte der öffentlichen Gesundheit, der Bevölkerungsmedizin. Und das fand ich schon immer ganz spannend, diese beiden Themen zusammenzubringen, zu gucken, wie kann ich einzelnen Menschen helfen und wie kann ich aber auch auf der Bevölkerungsebene mich mit den Themen der Gesundheit auseinandersetzen. Und das mache ich bis heute. Also ja. Wir gucken uns einzelne Patienten hier im Gesundheitsamt an, aber wir gucken halt auch auf die Ebene der Bevölkerung, der Frankfurterinnen, der Hessen und auch deutschlandweit, wie es aussieht.
Wie war das so, wenn Sie dort eben in der Karibik waren? Das eine ist das Studium, was man so hatte, dann trifft man da auf die Realität. Das lag dann wahrscheinlich schon total weit auseinander, oder?
Also ich weiß, als meine Chefärztin mir das erste kleine Baby, sag mal, auf die Untersuchungsliege gelegt hat und sagt, guck dir das mal an, und das war unterernährt, das war klitzeklein, das für, ja, dünne Ärmchen, dünne Beine. Ich habe gedacht, wenn ich das anpacke, dann breche ich das durch. Ne? Ja. Also das war wirklich im ersten Moment ein Schrecken, weil sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ne? Aber man lernt damit umzugehen. Man wird unterstützt von den Kollegen damals vor Ort. Und das hat mir wirklich, hat mich aber auch geprägt in der Art und Weise, wie ich, glaube ich, perspektivisch mit Gerechtigkeit, mit Fragen der, des Umgangs mit Menschen heute auch noch weiter umgehe.
Wie ging es dann so weiter, so vielleicht so in schnellen Schritten von quasi dort bis hierher?
Also ich habe danach bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen angefangen, als ich zurückkam. Ich habe auch mal 3 Monate in einer Kinderklinik auf Norderney in Deutschland gearbeitet. Danach bin ich bei Ärzte ohne Grenzen unterwegs gewesen, habe anfangs als Arzt vor Ort gearbeitet, bin aber dann auch dort in eher organisatorische Funktionen reingerutscht und habe am Ende dazu beigetragen, den Einsatz während des zweiten Irakkrieges mitzumanagen. Und dann bin ich aus privaten Gründen nach London gegangen, in England, habe dort auch für eine NGO erst gearbeitet und dann aber begonnen meine strukturierte Facharztausbildung. In England nennt man das zum Consultant in Public Health zu beginnen. Und bin dann nach 3 Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen. Habe dann einen Job an der Charité, einem renommierten Institut für Sozialhygiene, oder heute heißt es Sozialmedizin, aber das war das Institut für Sozialhygiene, damals von Alfred Grotjahn gegründet. Heute, wie gesagt, Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie. Und habe da angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten. Das habe ich für viele Jahre gemacht. Und dann parallel aber auch meine Facharztweiterbildung in der Berliner Senatsverwaltung, also auf der Policy-Ebene und auch in Gesundheitsämtern in Berlin und Brandenburg dann fortgesetzt. Und dann habe ich noch einen kurzen Abstecher in die Kaderschmiede der Amtsärzte gemacht. In Düsseldorf gibt es eine Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Da habe ich als Referent mehrere Jahre gearbeitet. Und dann bin ich noch in der Corona-Pandemie Amtsarzt von Sylt, sage ich immer, gewesen. Ich habe also das Gesundheitsamt in Nordfriesland geleitet. Und dann suchte man eine Nachfolge für Professor Gottschalk. Und da habe ich dann mich drauf beworben auf die Stelle und habe sie dann im Prinzip bekommen.
Und Frankfurt ist das Schönste, oder? Von allen.
Das Großartigste.
Das Großartigste. Wir sitzen jetzt hier im Gesundheitsamt Frankfurt. Das existiert in der Breiten Gasse jetzt hier in dieser Stelle seit rund 15 Jahren. Wo war denn der Sitz davor und warum ging es dann hierher? Und was war das hier, bevor das Gesundheitsamt war?
Also der Sitz des Gesundheitsamtes war lange mehr im Zentrum, in der Braubachstraße. Mhm. Und als dieses Gebäude, wir sitzen jetzt hier tatsächlich im OP-Trakt. Ja, das war früher eine Herzklinik. Und davor sollte es eigentlich ein Laufhaus werden. Man wollte den Rotlichtbezirk hier ins Allerheiligenviertel rüberholen. Und es wurde gebaut als Laufhaus. Und dann war das aber nicht mehr so richtig opportun. Und man hat es als Herzklinik betrieben. Hier war der OP. Und die ist dann nach einigen Jahren, ich glaube 10, 12 Jahre, haben die funktioniert als Herzklinik, leider insolvent gegangen. Mhm. Und dann ist das Gebäude einer stadtnahen Stiftung zugefallen. Und die verschiedenen Außenposten, ja, das Gesundheitsamt hat viele Räumlichkeiten außerhalb der Braubachstraße gehabt, die hat man dann alle hier reingeholt und zentralisiert. Und seitdem ist das Gesundheitsamt im Prinzip in diesen Räumlichkeiten, hier in diesem Gebäude.
Kann man hier noch was nachvollziehen, dass das hier ursprünglich mal als Laufhaus geplant war?
Nö. Also
Die Gänge.
Wir haben natürlich heute, das ist ja eine unserer Aufgabe, postulierten Schutzberatung. Ne? Also wir haben schon mit dem Klientel zu tun, aber das ist hier modernisiert, neu ausgestattet. Da hat man nichts mehr damit zu tun.
Ja, wie spannend, dass das eigentlich
war. Und es war ja auch nie ein Laufhaus. Ne? Es ist ja,
also es sollte eins werden,
war dann eine Herzklinik. Ja.
Aber spannend, wie so quasi so die ursprüngliche Planung hin zu dem, was es dann wirklich wurde. Ja. Wir sitzen heute auch hier zusammen, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das hier vorne steht und das Sie hier nehmen, wenn Sie auch mögen, noch käuflich erwerben können. Das Buch heißt Bevölkerungsmedizin und öffentliche Gesundheit. Darin beschäftigen Sie sich ja auch ganz intensiv mit der Geschichte des Gesundheitsamtes. Und da vielleicht auch mal so ein bisschen die Frage, warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, sich mit der Historie von einem Gesundheitsamt, von einer städtischen Behörde auseinanderzusetzen?
Ja, viele Menschen denken, dass ein Gesundheitsamt so eine Verwaltungsinstitution ist. Ne? Hier sitzen Leute, die am Papiere beschreiben und die sich hin und her schicken. Mhm. Das ist heute nicht mehr. Ne? Wir haben auch kein Faxgerät mehr, um das auch direkt zu sagen. Wir sind aber eine sehr geschichtsträchtige Organisationseinheit. Ne? Das Gesundheitsamt gibt es seit vielen hundert Jahren. Und wir waren eigentlich immer, also meine Vorgängerinnen und Vorgänger, immer am Puls der Zeit. Wir setzen uns ganz viel auseinander mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in dieser Stadt. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, und das ist ja ein wichtiges Thema für die Lebendigen, sage ich mal, das hat im Grunde genommen auch immer etwas mit dem Gesundheitsamt zu tun. Es ist ein hochkomplexes System, mit dem wir uns auseinandersetzen, wie wir uns platzieren, was wir machen. Und das Gesundheitsamt hat in den letzten Jahren ja auch immer an ganz vielen Themen mitgearbeitet. Zum Beispiel war das Gesundheitsamt beeinflusst schon in den 20er Jahren von den Ideen, die unter diesem Begriff das neue Frankfurt firmiert haben. Ja, das waren ja Ideen, die versucht haben, die Gesundheit der Frankfurter anders zu gestalten. Man wollte Menschen rausholen aus den schlechten Lebensbedingungen, den kleinen, beengten Wohnungen, in den engen Gassen im alten Zentrum von Frankfurt und wollte neue Lebensmöglichkeiten schaffen. Und auch da sind immer dann wieder Gedanken, die auf die Arbeit im Gesundheitsamt einwirken. Heute haben wir andere komplexe Herausforderungen. Ja, wie gehen wir um mit Digitalisierung? Was sind die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit? Und was können wir heute machen? Das sind so die Themen, die uns natürlich angetrieben haben, mal zu überlegen, was wissen wir eigentlich heute und was können wir aus der Geschichte lernen des Gesundheitsamtes?
Sie haben eine ganz gute Sache gesagt. Ich finde das immer so spannend. Das beobachte ich an mir selbst auch immer. Diese malerisch schönen Altstadtgassen, das kennt ihr vielleicht auch, ne, auf diesen historischen Aufnahmen. Ich finde, einerseits sieht es immer total schön aus. Mir geht es immer so, dass ich mir so denke, oh, ich will da gerne einfach mal einmal so Zeit reisen und dort quasi da durchlaufen. Aber wie Sie sagen, ja, tatsächlich ist es ja so, dass diese engen Altstadtgassen, dieses, was wir so malerisch schön finden, dafür gesorgt hat, dass wenig Licht und Luft eben in diese Wohnung oder auch in diese Gassen gekommen ist, dass Menschen eben darunter gelitten haben und das eigentlich eben für den Menschen gar nicht so gut war. So, und das finde ich immer so spannend, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, dass das eben auch diese Komponente hat. Dann haben sie also hingesetzt, haben gesagt, okay, es gibt total viel aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart und gesagt, wir schreiben einfach mal ein Buch, wir schreiben das mal alles auf, damit man auch das so ein bisschen der Nachwelt wahrscheinlich sichert und quasi mal erzählt, wie ist die Geschichte dazu, ne?
Naja, wir wollten natürlich auch lernen aus der Vergangenheit. Ne? Also auch die Gesundheitsämter haben ja dunkle Vergangenheiten in der Nazi-Zeit und wir wollten gucken, was ist da eigentlich passiert und was ist eigentlich vorher passiert? Wie konnte es dazu kommen? Und was können wir daraus für Lehren ziehen, um ähnliche Entwicklungen heute besser Paroli bieten zu können, ne? Dass es nicht wieder passieren kann? Das war schon ein Antrieb, den Professor Elzner und ich hatten.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie so ein Buch schreiben? Haben Sie sich dann so durch ganz viele Akten gewühlt, sind einmal so das Institut für Stadtgeschichte und gesagt, wir müssen jetzt alle Schränke aufmachen, wir müssen alles lesen.
Also Professor Elzner hat viel in den Archiven gebuddelt. Ja. Ja, das war ihre Leidenschaft. Da habe ich leider nicht die Zeit zu gehabt. Und wir haben uns dann aber regelmäßig zusammengesetzt. Und sie hat gesagt, guck mal, das habe ich gefunden. Und hier habe ich was beschrieben. Und wir haben es dann gemeinsam analysiert und gemeinsam versucht, in Kontext zu setzen, dass wir einen Text daraus machen können. Ne? Sie können ja noch nicht aus 5 Akten ein Buch schreiben und auch nicht aus 50 Akten, aber das muss man in Kontext setzen. Und da haben wir uns regelmäßig getroffen, uns darüber ausgetauscht und geguckt, was man daraus machen kann.
Im Titel steht es schon, Bevölkerungsmedizin. Können Sie vielleicht da auch noch so ein bisschen erzählen, was versteht man unter diesem Begriff Bevölkerungsmedizin? Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, okay, es geht um die Bevölkerung und es geht darum irgendwie, dass es den Menschen wahrscheinlich gut geht, aber da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter.
Bevor ich Ihnen die Frage beantworte, das Wichtige, also was mir Herzenssache ist, ich möchte mich erstmal nur bei Professor Elzner bedanken.
Ja, gerne.
Also die hat wirklich, was Sie ja gerade schon gesagt haben, die hat gebuddelt, die hat da auch schon recherchiert zu jüdischen Ärzten, die in Frankfurt prägend waren für die Geschichte des Gesundheitsamtes und auch für die Geschichte der Stadtgesellschaft. Sie selber ist Ärztin und Soziologin, war lange Zeit Leiterin der Arbeitsmedizin an der Goethe-Universität, hat lange Zeit auch in Frankfurt hier verbracht, kennt die Verhältnisse. Also es war wirklich ganz wunderbar, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und was mich auffällt, ist, dass Herr Siebeck heute da ist, der Geschäftsführer des VSA-Verlages. Sie können auch jetzt der Werbeblock, das Buch nachher erwerben. Alles das, was wir Ihnen nicht verraten werden, können Sie im Buch nachher nachlesen. Schön, dass Sie da sind, Herr Siebeck, und die Reise aus Hamburg heute hier gemacht haben. Also davon ganz großes Dank. Und Gina Elzner kann heute nicht da sein. Die ist, darf ich glaube ich sagen, leider an Corona akut erkrankt und liegt zu Hause. Die hatte sich schon sehr, sehr gefreut, auch heute Abend hier dabei zu sein. Also vielleicht mal einen kleinen Applaus für die Kollegin, die das hier so gemacht hat. Und vielleicht noch zur Ergänzung, wirklich das Thema, was uns hier angetrieben hat, ist, was gab es damals für Transformationen in Frankfurt? Ja, was war damals in der Zeit, die wir uns angeguckt haben, und wir haben uns fokussiert auf die Zeit 1950 bis so vor der Nazi-Zeit, aber haben natürlich das auch uns angeguckt, was in der Nazi-Zeit passiert ist. Und es gab damals große Transformationen, Weimarer Republik, es gab politische Entwicklungen und wir wollten wissen, wer waren damals die Guten und waren, ja, so eine Frage, die ich mir oder die man stellen muss, waren damals alle Amtsärzte Nazis? Das ist ja immer etwas, was so auch in der öffentlichen Wahrnehmung kolportiert wird. Und ich habe mich gewundert, es muss doch Ärzte gegeben haben, die es nicht waren. Ja, und wer waren die? Wer waren die Guten in dieser Zeit? Und das war etwas, was wir versucht haben herauszufinden, um uns das genauer anzugucken.
Konnten Sie das herausfinden? Also gab es da eine Antwort drauf? Wir gehen ja nochmal tiefer auch auf den Nationalsozialismus ein, aber konnte man rauslesen, dass es auch gute und also schon schlechte gab?
Also ein paar werden wir gleich noch drüber sprechen, aber es war wirklich beeindruckend, wie viele Menschen dazu beigetragen haben, die Geschichte des Gesundheitsamtes zu prägen, auch vor der Nazi-Zeit, ne? Also und die Geschichte der Stadtgesundheit zu prägen in Frankfurt insgesamt, ne?
Dann kommen wir erstmal noch vorher zu diesem Begriff Bevölkerungsmedizin, damit wir auch das so alle im Kopf haben, was steckt dahinter?
Also Ärzte werden ausgebildet heutzutage maßgeblich, um einzelne Patienten zu behandeln. Ja, jemand ist krank, Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder was Schlimmeres, geht zum Arzt. Das würde ich immer so als Individualmedizin bezeichnen. Aber wir müssen natürlich auch anschauen, wie sieht denn die Gesundheit auf der Ebene der Bevölkerung aus? Und wer ist eigentlich dazu prädestiniert oder wer kann dazu qualifizierte Aussagen machen, was man tun sollte, um die Gesundheit auf der Bevölkerungsebene zu verbessern, für alle Menschen gleich. Tatsächlich, die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland wird nach der Bundesärzteordnung geregelt. Ja? Und in § 1 Absatz 1 zur Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, da steht ganz klar drin, Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. Und dieser Aspekt, dass die Ärztinnen und Ärzte, die wir ausbilden an den Universitäten, auch verantwortlich sind für die Gesundheit der Bevölkerung, das wird in den meisten Fächern in der im Medizinstudium sträflich vernachlässigt. Das fehlt den jungen Kolleginnen und Kollegen. Und da müssen wir die abholen und müssen die mitbringen. Die Geschichte, sich mit Bevölkerungsmedizin auseinanderzusetzen, ist eine ganz lange. Sie hat aber natürlich gerade so in Zeiten der Industrialisierung, was ja auch eine Transformation der Gesellschaft war, an ganz besondere Wichtigkeit begonnen. Ja, man wollte gesunde Arbeiter haben, aber auch gesunde Soldaten. Ja, und man hat geschaut, was müssen wir machen, um sozusagen auf der Bevölkerungsebene die Menschen gesund zu machen. Und sie ist ganz lange schon begleitet, auch davor. Ja, wir haben das gerade schon angesprochen, die engen Gassen in Frankfurt. Ja, wie kann man es besser machen? Ne? Wie hoch darf der Misthaufen im Zentrum von Frankfurt sein, dass er nicht andere Leute oder für andere Leute ein Gesundheitsrisiko darstellt? Ja. Und letztendlich haben wir diese Fragen heute immer noch. Ne? Also wie viel dicke Autos wollen wir uns in der Stadt leisten? Oder wollen wir vielleicht da mal dicke Radfahrwege haben, große Radfahrwege, ja, um Gesundheit zu fördern von den Kindern, dass sie nicht totgefahren werden oder dass Menschen sich bewegen können, ohne im Verkehr am Risiko von Unfällen ausgesetzt zu sein. Also insofern ist Bevölkerungsmedizin ist eine tragende Säule der Gesellschaft. Und wir sollten uns immer wieder fragen, wir wollen den einzelnen Gesundheiten gehalten, aber wir wollen auch sicherstellen, dass alle Menschen gesund leben können, gesund arbeiten können, sich jeden Tag gesund bewegen können, sich gesund ernähren können und ähnliches.
Ist es dann so ein kontinuierlicher Prozess gewesen, dass man so gesagt hat oder irgendwie so sehen kann, der Bevölkerung geht das so schrittweise besser? Weil ich habe nämlich immer so ein Beispiel im Kopf. Frankfurt hatte relativ früh eine Mülldeponie, die existierte bis Ende des Ersten Weltkriegs. Dann wurde die geschlossen, also da gab es die Idee quasi bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, der Müll muss eben aus den Gassen raus, darf auch nicht mehr auf Feldern verbrannt werden, sondern muss an zentrale Orte gebracht werden. Dann waren die Ressourcen knapp nach dem Ersten Weltkrieg, dann musste man die Mülldeponie schließen, dann hat man den berühmten Monte Cerbellino errichtet, wer kennt ihn nicht? Offenbach hatte übrigens auch so einen Müllberg, habe ich jetzt gelernt. Und hat damit wieder angefangen, das wieder so ein bisschen aufzuweichen. Also ist es dann trotz allem geradlinig, dass man sagte, es wurde immer besser oder hatte das auch immer so Dämpfer, wie es der Bevölkerung so grundsätzlich ging?
Also wenn wir uns die Corona-Situation angucken, wir sind wieder zu alten Mechanismen gegangen, Quarantäne und Isolation. Ne? Also wir nutzen ganz viele Mechanismen über Jahrhunderte. Und Quaranta, ne, also die 40 Tage, die Seeleute vor Venedig warten mussten, bevor sie in die Stadt reinkommen durften. Das ist etwas, was wir immer noch haben. Ne? Also wir gucken an, wie lange muss jemand in der Isolation bleiben. Ja, wenn Corona haben wir von der häuslichen Isolation gesprochen, damit er keine anderen anstecken kann. Also das ist schon noch ähnlich, sage ich mal. Ne? Heute ernähren wir natürlich Leute besser. Ja. Ja? Vielleicht schon ein bisschen zu gut manchmal, ne? Mit sehr vielen Nahrungsmitteln, die verarbeitet sind. Ne? Da müssen wir drüber sprechen. Also die Auswirkungen von einzelnen Sachen auf die Gesundheit der Bevölkerung ist etwas, was uns begleitet in der menschlichen Entwicklung die ganze Zeit. Bei vielen Sachen sind wir wirklich gut vorangekommen. Also Infektionskrankheiten haben wir angefangen zu besiegen mit der Erfindung des Penicillins in den 1960er Jahren. Dann haben wir plötzlich aber wieder ein Coronavirus, was wir nicht einfach so bekämpfen können. Und die Diskussion werden sicherlich Sie und auch alle anderen bekommen haben. War das mit dem Impfen richtig? Mhm. War das mit dem Impfen unter Zwang richtig? Hätten wir die Leute anders, besser noch aufklären müssen? Wie gehen wir damit um? Und das sind Debatten, die führen wir weiter in der Gesellschaft. Ja, und das ist auch ganz, ganz richtig und wichtig, diese Debatten immer wieder offen und transparent zu führen.
Dann springen wir nochmal ganz weit zurück, um das nämlich auch mal so bekannt zu machen, weil das war mir auch nicht so klar. Wann gab es erste so kommunale Gesundheitsstrukturen? In welches Jahr müssen wir da reisen oder in welches Jahrhundert?
Also der erste Arzt, den sich Frankfurt geleistet hat, war Jakobus von Armenien. Ja? Da gibt es einen Vertrag im Institut für Stadtgeschichte von 1385. Ihm wurden 100 Gulden gezahlt. Er hatte auch mit Ausnahme eines Zeitraums von 6 Wochen persönlich und kontinuierlich seine Arbeit zu gestalten. Also der hat ein bisschen mehr Urlaub gehabt, als wir das heute haben.
Was?
Ja, er musste aber auch immer den Magistrat fragen, wenn er die Stadt verlassen wollte. Und was ich aber ganz spannend finde, in seinem Vertrag steht auch schon drin, ich halte an den Bürgern derselben Stadt fest, dass die Bande beider Männer, damals nur wurde über Männer geredet, heute reden wir auch ganz wichtig über Frauen, sinnlose medizinische Arbeiten, meine von Gott überlieferten Fähigkeiten fruchtbar machen und jetzt treulich als angemessen und mäßig untersucht zu werden. Und wer auch immer in diesem Fall arm und bedürftig, wird sich als gleich anzusehen. So ein bisschen verklausuliert.
Ja, was heißt das denn bitte?
Man hat ihm schon damals aufgetragen, dass er sich als Stadtarzt um die Armen kümmern muss. Ja. Also er durfte aufgesucht werden von Menschen, die sich ein Arzt oder ein Heiler nicht leisten konnten. Und das ist natürlich etwas, was Frankfurt auszeichnet. Also eine der frühen Städte, die schon Stadtärzte unter sich hatte.
Wann war das ungefähr?
1385 war sein Vertrag.
Und aber wissen Sie, was davor war? Also was, wenn ich jetzt mittellos war und war krank, war ich dann quasi mir selbst überlassen?
Es gab schon immer heilkundige Menschen, die ihnen was verkauft haben. Ja, Scharlatane oder vielleicht auch gut ausgebildete Ärzte. Damals war es ja nicht so, dass sie an die Universität gegangen sind, ein Staatsexamen gemacht haben, dann vom Staat zertifiziert worden sind, sondern jeder ist rumgereist, der was konnte und auch verkaufen konnte, der hat das gemacht. Ja? Tatsächlich war es dann auch so in den alten Zeiten, Frankfurt als alter Messeplatz oder wenn der Kaiser hier hochfiel, dann kamen natürlich viele rein im Gefolge und wollten damit Geld verdienen. Ne? Viele Leute, viel Geld und auch das wurde versucht zu regeln, dass dann die Stadtärzte geguckt haben, wer darf eigentlich praktizieren. Und bis heute haben wir eine Medizinalkartei. Ne? Also alle niedergelassenen Ärzte müssen sich beim Gesundheitsamt registrieren lassen. Und wir haben sozusagen eine Liste, wer hier als Arzt in Frankfurt tätig ist.
Wie ging es dann weiter nach diesem ersten städtischen Arzt?
Auch da gab es eine ganze Menge. Aber einer, der herausstach und der in Frankfurt ja auch bekannt ist, ist Johann Christian Senckenberg. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt war. Ne? Der war nicht nur Stifter des Bürgerhospitals, ja, pro bono publico, ja, bessere Gesundheitspflege, hiesige Einwohner und die Versorgung der Armen. Also der hat auch diesen Ansatz gehabt, sich um die Menschen zu kümmern und insbesondere die armen Menschen. Er war Botaniker, Naturforscher, hat sich über die Heilkraft der Beeren des Maiglöckchens promoviert. Auch total interessant. Ja. Wir haben ja heute noch den Botanischen Garten sozusagen, der von ihm gegründet wurde. Und er war ab 1755 Physicus Extraordinarius und wurde dann zum Physicus Ordinarius. Also er war erst sozusagen der fünfte von 4 Stadtärzten, das extra Rad am Wagen. Und man muss sich vorstellen, zu seiner Zeit gab es dann 8 Medikusse. Also es waren 4 bis 5 Stadtärzte, die verantwortlich waren für die Bevölkerungsgesundheit und 9 Ärzte in der Stadt, die sich um die individuellen Patienten gekümmert haben. Das war interessante Zeit sicherlich zu seiner Zeit.
Es gab ja auch total lange nur ein Hospital, ne? Also das Hospital zum Heiligen Geist, das war ja so der Ort, wo man dann auch hingehen konnte. Senckenberg, der ist auch mir vor allem noch in Erinnerung, weil er ja dieses, also mit privaten Mitteln am Anfang, ja auch ein riesengroßes Areal am Eschenheimer Turm gekauft hat, dort gesagt hat, dort sollen verschiedenste Institutionen letztendlich entstehen, unter anderem, was Sie auch gesagt haben, der Botanische Garten, das Bürgerhospital, wo er ja dann auch beim Bau oder bei der Besichtigung eines Baus gestorben ist. Später geht dann auch auf ihn zurück das Naturmuseum und so weiter. Also das war schon, glaube ich, so wirklich eine bedeutende Persönlichkeit, ne, der auch quasi so Fortschritt gebracht hat.
Absolut. Man kann seine Totenmaske im Bürgerhospital noch sehen. Die ist da ausgestellt. Ne? Also das ist auch schon ganz interessant. Ich war letztens dort zu Besuch und dann durfte ich mir die mal angucken.
Aber was heißt Totenmaske? Das hat man so aufs Gesicht gelegt oder so, ne? Und dann irgendwie so einen Abdruck gemacht, oder?
Ja, richtig.
Aber das macht man heute nicht mehr, oder? Oder warum hat man das gemacht? Wissen Sie das?
Ich glaube, heute machen wir ein Selfie oder ein Foto. Aber das hat man halt eine Totenmaske gemacht. Das würde ich mal so vermuten, ne? Wir haben modernere Mittel.
Wie ging es von Senckenberg dann weiter? Der ist im 18. Jahrhundert aktiv. Wenn wir so ein bisschen weiterspringen, dann kommen wahrscheinlich auch irgendwann die Preußen mit dazu.
Also die Preußen waren ja auch hier Herrscher, hatten Frankfurt unter ihrer Kontrolle. Und die waren eigentlich die Wegbereiter für die moderne Medizin auf der Bevölkerungsebene. Die hatten schon vielfach, wissen Sie wahrscheinlich auch, Robert Koch war auch ein preußischer Kreisphysikus. Und sie haben im Prinzip eine zentrale und systematische Organisation der Gesundheitssorge eingeführt. Ja, auch das erste Mal, dass Menschen verbeamtet worden sind. Das moderne Beamtentum geht auf die Preußen zurück. Sie haben mit dem Kreisarztgesetz von 1899 erstmals dann auch die rechtlichen Strukturen geschaffen, Hygiene und die Gesundheitsüberwachung zu professionalisieren. Ja, die haben Vorgaben gemacht, ne, so richtig militaristisch im Prinzip organisiert. Und das hat natürlich erhebliches Potenzial mit sich gebracht, dass der Staat eingreifen konnte in die kommunale Selbstverwaltung. Die Städte waren ja Frankfurt, ja, es war eine freie Stadt von freien Bürgern. Und plötzlich kamen die Preußen und haben von oben eingegriffen. Ich weiß noch, bei meiner Ernennung, ne, wurde mir gesagt, Sie sind für die Frankfurterinnen verantwortlich. Was da in Wiesbaden passiert, ja, das ist auch wichtig. Aber erstmal die Frankfurter, das fand ich beeindruckend. Und sie haben das preußische Modell einer medizinischen Polizei umgesetzt, also ordnungspolitisch versucht zu agieren, Kontrolle, Disziplinierung der Bevölkerung vorangebracht. Ja, auch heute noch die Disziplinierung, die wir machen können, Quarantäneverfügungen, ne, Beschlüsse, Isolationsbeschlüsse. Sie haben Hygienevorschriften mitgebracht. Das war Teil des ganzen Systems. Und sie haben damit im Prinzip den Grundstein gelegt für die spätere kommunale Ausrichtung der Gesundheitsämter, indem sie dann wiederum die Verantwortung auf die Städte übertragen haben.
Aber es gab in dieser Zeit noch kein Frankfurter Gesundheitsamt, oder?
Nee, das kam erst später.
Wann kam das?
Ja, erstmal haben die Frankfurter noch einen Stadtarzt benannt. Also das war auch ein Momentum. Ja. Alexander Spies, der wurde 1883 als erster Stadtarzt benannt, war auch Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, hatte Verwaltungsbeamte und andere Ärzte eingeladen, mit denen einen Verein gegründet, um zu gucken, wie können wir die Gesundheitspflege auf der Bevölkerungsebene besser machen. Frankfurt hat ihn dann als erste Kommune verbeamtet und damit im Prinzip eine professionelle Leitung geschaffen für die Stadtgesundheitsamt. Und was besonders an seiner Funktion war, er war sozusagen nicht den Preußen ausgeliefert oder nach den preußischen Regeln gearbeitet, sondern wirklich nach den Regeln des Magistrats von Frankfurt. Und seine Aufgaben waren sehr eng verzahnt mit sozialer Fürsorge und zielten darauf ab, die Lebensbedingungen der Frankfurterinnen zu verbessern. Also nicht perspektivisch das ordnungspolitische Infektionskrankheiten zu vermeiden, sondern wirklich zu gucken, wie können die Lebensbedingungen in Frankfurt für die Frankfurterinnen und Frankfurter verbessert werden.
Es muss aber auch schwierig gewesen sein, oder? Sich da zu überlegen, wie macht man das? Wahrscheinlich auch mit begrenzten Mitteln muss man dann versuchen.
Und jetzt stellen Sie sich vor, ohne Handy, ohne E-Mail ja, und ohne Internet, um Sachen zu recherchieren. Also es war bestimmt eine Zeit, wo man wirklich viel geredet hat, Briefe geschrieben hat und Sachen nicht so schnell passiert sind. Ja? Ohne Podcast, um Informationen zu bekommen, um das sich da gut zu sortieren.
Wie lange ist er aktiv? Ist er dann auch Teil des quasi Gesundheitsamtes, was sich gründet, oder so der Initialzünder?
Nee, er hat sicherlich viel dazu beigetragen, Frankfurt auszurichten und das Soziale, also das Karitative voranzutragen. Das Gesundheitsamt wurde dann am 1. April 1917 formal gegründet. Ja, und das war auch eine historische Wende. Im Ersten Weltkrieg, Sie müssen sich vorstellen, Deutschland war arm, es gab große soziale Not, Kinder waren unterernährt, es gab kein sauberes Trinkwasser und die Stadt Frankfurt hat gesagt, wir wollen eine Institution schaffen, wo wir diese Expertisen bündeln, um im Prinzip das Sozialfürsorgerische auch voranzubringen. Und das Ganze muss dann koordiniert werden und institutionalisiert werden, um insbesondere vulnerable Gruppen wie Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Das Gesundheitsamt sollte dann Standards setzen, sollte systematisch Prävention, also Krankheitsvorsorge machen. Es sollte Fürsorge, also auch medizinisch eingreifen können, was wir immer noch so als Individualmedizin bezeichnen, aber das sozusagen für Bevölkerungsgruppen machen. Es sollten Hygienestandards durchgesetzt werden für die gesamte Stadt, auch das Gesundheitssystem, das Krankenversorgungssystem besser steuern zu können. Das war sozusagen die Aufgabe und sicherlich damals auch eine wegweisende Einrichtung, was man da gemacht hat. Der erste Leiter war Albert König, der war vorher als königlicher Kreisassistenzarzt in Wiesbaden tätig, den hat man abwerben können und der wurde dann hier Oberstadtarzt. Man benutzte also auch deutsche Begriffe, ne? Nicht mehr den Physicus Extraordinarius. Und er hat gleich zwei weitere Arztstellen mit einrichten können in dem ersten Gesundheitsamt. Einerseits hat er Walter Fürstenheim geholt aus Berlin und der hat sich um die Sozialisation, die sozialen Probleme von Kindern und Jugendlichen und die Verbesserung der sozialen Milieus, also wieder dieses karitativ fürsorgliche, ausgerichtet. Und auf der anderen Seite war Richard Oxenius, der war der Arzt, der sich um die Tuberkulosefürsorge, die natürlich auch dann, Menschen waren arm, haben in schlechten Bedingungen gelebt, großes Problem war. Und diese beiden, und der hat es natürlich maßgeblich dann ordnungspolitisch, ne? Also guckt, ja, krank, musste raus aus deinem Haus, ja, musste in die Quarantäne abgesondert werden. Also es waren so zwei unterschiedliche Perspektiven. Und diese Dichotomien oder diese Gegensätze, die haben wir tatsächlich auch, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, versucht in dem Buch herauszuarbeiten, wie immer wieder die zwei verschiedenen Pole miteinander interagieren. So, ne?
Wenn wir da kurz in die Gegenwart springen, kann man das auch noch im Heute sehen? Also was damals quasi so Gründungsauftrag war, wenn man das so formulieren kann, ist das noch heute irgendwie ein wichtiger Bestandteil?
Also auch wir haben in den verschiedenen Abteilungen auf der einen Seite die, unsere Infektiologie und unsere Abteilung für Hygiene- und Umweltmedizin, das sind die, die eher ordnungspolitisch eingreifen, die gehen hin, gucken, sauberes Trinkwasser, saubere Arztpraxis, Infektionskrankheit, da muss man ja eingreifen. Und wir haben auf der anderen Seite die karitativ-fürsorglichen, unsere sozial-psychiatrischen Dienste, die sich um Menschen mit psychischen Herausforderungen kümmern. Ja, und schauen, wie geht's, was können wir besser machen, wo können wir beraten. Wir haben die Kolleginnen, die sich um die Fragen nach der Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung auseinandersetzen. Was sollte die Stadt tun? Welche Informationen brauchen Menschen, um im Prinzip besser leben zu können? Also diese beiden Pole sind tatsächlich auch immer heute noch präsent in unserer Arbeit.
Dann springen wir nochmal zurück. Das quasi geht im Ersten Weltkrieg los, 1917. Dann die ganzen Aufgaben, die Sie gesagt haben, das passiert ja auch alles zu einer Zeit, als dann der Erste Weltkrieg 1918 endet. Dann kommt aber ja die Zeit der Inflation, also irgendwie große Ausgaben sind da auch nicht möglich. Wie gestalten sich so die nächsten Jahre nach 1917 für das Frankfurter Gesundheitsamt, was da ja noch wirklich in den Kinderschuhen steckt?
Also die Zeit der Weimarer Republik, ne, so ja. Von oder zu Beginn des 1910 bis dann zur Nazizeit war ja auch eine Zeit, die geprägt war von sozialen Transformationen, ja, von neuen Ideen. Es kam, die Gesellschaft war arm, man bekam aber den Glauben in neue Technologien. Ja, und das war eine Zeit großer Umbrüche, aber auch sozialmedizinischer Innovationen.
Gibt es da Beispiele für die Innovation?
Ja, was ich vorhin sagte, ne, man hat neue Stadtteile gebaut, ja, wo die Wohnungen offen waren, wo die Wohnungen Licht und Luft durchflutet waren, wo man sich auf die Häuser auf dem Flachdach oben draufsetzen konnte, ja, und die Sonne genießen konnte. Das war anders als in der alten Innenstadt zu wohnen. Ne? Und man hat versucht, Familien da rauszubringen und zu gucken, dass sie anders leben können. Ne? Die berühmte Frankfurter Küche, ja, alles ist eingeordnet in kleine Kästchen in der Küche. Man konnte einfach hingreifen. Und Nahrungsmittel waren anders aufbewahrt, als dass man bis dato kannte. Man hat sich aber auch gekümmert um Hygiene in Schulen. Also was muss passieren, dass Kinder in einer Schule lernen können, ohne sich mit Krankheiten anstecken zu können? Man hat sich um die Verbesserung des Trinkwassers gekümmert und das Abwasser aus der Stadt rausgebracht. Also das waren so Sachen, die passierten, weil man erkannt hat, es gibt Infektionskrankheiten. Ja, 1880, Robert Koch stellte fest, und Pettenkofer in München, also Robert Koch in Berlin, Pettenkofer in München, da gibt es was, was uns krank macht. Aber man hat sich dann gewundert, warum haben nicht alle gleich Tuberkulose? Und man stellte fest, die Menschen, die in beengten Armenverhältnissen leben, die hatten ein viel größeres Risiko, an Tuberkulose zu erkranken, als Menschen, die halt ja in schönen Villen am Stadtrand wohnten. Ne? Und man hat angefangen, die Verbindung zu machen zwischen dem sozialen Leben oder den Wohnverhältnissen, den Arbeitsverhältnissen, was wir heute so als soziale Determinanten bezeichnen, mit Infektionskrankheiten. Und überlegt, was können wir tun, was können wir besser machen? Das Gesundheitsamt hat sich damals schon auch eingesetzt. Wie können wir sozusagen Präventivmedizin mit den Aspekten von sozialer Gerechtigkeit besser zusammenzubringen? Und es gab damals sehr viele, ich würde sagen, heute würde man sagen, linke ärztliche Aktivisten, ja, häufig mit jüdischem Glauben, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Menschen bessere Lebensbedingungen haben und dass die gesellschaftliche Transformation vorankommen muss, dass man gerechter leben kann.
Ich finde, das ist auch nochmal so ein guter Aspekt, auch wenn wir so auf die 1920er Jahre blicken. Und das ist ja, in diesem Jahr wird das ja so in aller Munde gefeiert, 100 Jahre Neues Frankfurt. Und man verbindet es natürlich in erster Linie mit, was Sie auch gesagt haben, der Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky. Man verbindet es mit den ganzen Siedlungsbauten. Aber die Idee dahinter war ja viel größer, als reinen Wohnraum nur zu schaffen, sondern es ging hier wirklich darum, dass es Menschen nachhaltig besser geht. So, und das halt gesamthaft ja, in der Stadt. Und das alleine diesen Anspruch vor 100 Jahren zu haben, fand ich schon wahnsinnig. Es ist ja auch damals in großen Teilen gelungen. Und das ist ja eigentlich auch noch eine Idee, die heute total aktuell ist. Ja. Von daher, ich finde das super spannend.
Und was man auch versucht hat unter dieser Idee einer sozialen Hygiene, also es ging gar nicht darum zu sagen, ihr müsst euch nur die Hände waschen, sondern wirklich, wie können wir die sozialen Schichten besser zusammenbringen. Ne? Man hat versucht, in der Zeit die Hygiene mit dem Sozialen zu verbinden, ja, und das an die Medizin ranzurutschen. Man hat versucht dann, diese Ideen auch an den medizinischen Fakultäten zu lehren und zu erforschen. Und man hat geguckt, wie können wir auch die Gesundheitsaspekte des neuen Gesundheitsamtes mit den sozialen Aspekten der sozialen Fürsorge der Stadt besser zu verbinden. Das waren schon neue Ideen und neue Ansätze, die man versucht hat zu machen. Und damit hat man im Prinzip diesem Projekt Sozialhygiene einen einzigartigen Platz verschafft in der deutschen Geschichte. Und das fanden wir, Gene Elsner und ich, ganz interessant, das mal so herauszubekommen, wie sich das entwickelt hat, welche progressiven Ideen eigentlich im Sinne einer Verbesserung der Gesellschaft in Richtung einer gerechteren Gesellschaft, um für alle ein besseres, gesünderes Leben zu schaffen, damals auf den Weg gebracht worden sind. Und das Gesundheitsamt war auch damals schon ja ein Teil, die mitgearbeitet haben. Der Austausch in den Ämtern unter den Kolleginnen und Kollegen, die hier gearbeitet haben, war schon ganz spannend. Und der Schnitt kam dann, als im Prinzip das Unrechtssystem Nationalsozialismus übernommen hat. Ne?
Genau, da steigen wir gleich ein. Ich finde es immer so wahnsinnig spannend, wenn man sich so denkt, dass vor 100 Jahren so viele Dinge quasi so auch auf den Weg gebracht worden sind. Nicht nur vor 100 Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten danach. Wenn man bedenkt, wie lange es eigentlich schon Menschen auf der Welt gibt und wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, dass wir quasi in den Bedingungen jetzt aufwachsen, in denen wir es tun. Ja, und in denen ist ja auch noch nicht alles gut, aber das ist irgendwie auch immer so der wahnsinnige Blick drauf. Es gibt in Ihrem Buch eine Person, die sich dann nennt Wilhelm Hagen, die eine größere Rolle spielt. Vielleicht können Sie noch mal kurz auf den eingehen. Wer war denn dieser Mensch, Wilhelm Hagen? Wieso sticht gerade der so in diesem Buch hervor?
Ja, ich hatte seine Autobiografie gelesen und mich hat das interessiert, was seine Rolle war hier im Gesundheitsamt. Und er kam als junger Stadtarzt nach Höchst. Höchst war damals ja noch eine eigene Stadt. Ist dann irgendwann auch nach Frankfurt gekommen und hat hier sich ganz intensiv um die Gesundheitssorge von Kindern und Jugendlichen gekümmert. Aber er war ein Freigeist. Er war in Bayern groß geworden. Er war ein Freigeist, hatte sich auch, sagen wir mal, modernen linken Bewegungen angeschlossen. Und man hat ihm wohl immer auch ein bisschen auf die Finger geguckt mit dem, was er gesagt hat. Und das fanden wir natürlich ganz spannend herauszufinden, was er eigentlich so gemacht hat. Er hat später... Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück nochmal, hat hier auch nochmal als Arzt gearbeitet und ist aber dann im Verlauf ans damalige Bundesinnenministerium, die eine Gesundheitsabteilung, also es gab noch kein Gesundheitsministerium zu seiner späteren Lebenszeit und hat auch da Gesetzgebung geschaffen, um im Prinzip die Gesundheitssorge für Kinder und Jugendliche zu verbessern und für Mütter. Als Leiter der Kinder- und Jugendfürsorge hier im Gesundheitsamt hat er sich vehement dafür eingesetzt, die Integration gerade medizinischer und sozialer Aspekte in städtischen Wohn- und Sozialprojekten. Genau das, was sozusagen der Zeitgeist damals war. Ne? Naturnahes Wohnen, gesunde Lebensräume. Er war so ein Wandervogel, hat man, glaube ich, damals dazu gesagt. Er ist immer gerne rausgegangen und hat aber auch seine Gedanken vorgetragen, was ihm dann immer wieder auch geradezu als die reaktionären nationalen Kräfte in Deutschland oder in Frankfurt stärker wurden, hat ihm das immer wieder Schwierigkeiten gemacht, sodass man ihn dann auch erstmal rausgeschmissen hat. Er war aber verbeamtet und er wurde dann strafversetzt nach Warschau, so wie man auch, ja, unter der Idee unliebsame politische, und so hat man ihn eingeordnet, ein unliebsamer, politisch nicht zuverlässiger Arzt, und hat dann in Warschau gearbeitet. Und da ist es nicht so ganz klar und wir haben das auch nicht so richtig rauskriegen können, was seine Rolle war im Warschauer Ghetto. Mhm. Wir gehen davon aus, es wurde im Nachgang, gibt es Berichte, dass er involviert gewesen war, aber was er mitgemacht hat, haben wir nicht so richtig rauskriegen können. Dennoch, er stand eigentlich einzigartig für die Vernetzung von Wissenschaft, von neuem Wissen. Er hat ganz viel publiziert, ist auf internationale Kongresse gefahren. Das war damals auch nicht einfach. Hat aber auch Politik und die Verwaltung immer wieder einbezogen in die, ja, und herausgefordert vor dem Hintergrund der Umbrüche, die stattgefunden haben. Und er symbolisiert für uns sozusagen Fortschritt und Verantwortung, die das Gesundheitsamt auch in seiner Zeit getragen hat und was wir immer noch tragen.
Wie lange war er dann noch aktiv, also als er dann nach dem Nationalsozialismus zurückkam?
Er ist dann, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, müssen Sie das Buch kaufen und lesen, aber ich meine, er ist dann in die 60er, 70er Jahre ist er nach Berlin gegangen,
ja,
und hat dann da gewirkt.
Dann, Sie hatten es ja jetzt das ein oder andere Mal schon angerissen. Das Jahr 1933, die Machtergreifung der Nationalsozialisten, das hatte Auswirkungen auf ganz vieles. Und damit ja wahrscheinlich auch auf das Frankfurter Gesundheitsamt. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen. Was bedeutete die Machtergreifung der Nationalsozialisten für das Gesundheitsamt hier in der Stadt? Ja.
Also man muss vielleicht vorher noch einen Schritt zurückgehen, bevor man,
ja,
um das zu verstehen, was dann die Nazis im Prinzip gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, die Gesellschaft in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg war durcheinandergebracht. Es gab viele Menschen, die durch die Verletzungen im Krieg, ja, behindert waren. Ja, es gab große Armut. Und auf der anderen Seite dann einen Fortschritt, neuen Fortschrittsglauben. Es gab viele, die keine Jobs bekommen haben, aber dazu beitragen wollten, wir machen jetzt alles anders und alles besser. Und in diesem Zeitraum hat sich auch eine Eugenik-Bewegung herausgebildet. Also wie können wir Gesellschaften besser machen? Wie können wir die nicht dazugehören sollten, die Gesellschaft vielleicht, ja, beschmutzen, die nicht dabei sein sollten, wie können wir die loswerden? Ja? Man sprach von Krüppeln, den Alkoholikern, ja, Leute, die da Menschen mit geistigen Behinderungen, ja, psychisch Kranke, wie können wir die loswerden? Weil wir wollen ja eine moderne Gesellschaft schaffen. Ja? Wir haben als Titelblatt auf das Buch ein Poster, eine Einladung des Hygienemuseums, das hier in Frankfurt eine Ausstellung gemacht hat. Das Hygienemuseum hatte in der Zeit eine Skulptur veröffentlicht des gläsernen Menschen. Man konnte plötzlich in Menschen reingucken. Röntgen hatte Röntgenstrahlen erfunden. Also es war eine Zeit auf der einen Seite des Aufbruchs und des Niedergangs und des Aufbruchs. Und parallel zu einer sozialen Hygiene, wie holen wir alle ab, wie stellen wir sicher, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, gab es auf der anderen Seite eine Eugenik, die anders drauf geachtet hat. Ja, wie müssen wir die Minderwertigen mitnehmen oder können wir die loswerden? Ja, wie können wir die Bevölkerungsstruktur qualitativ ändern? Wen können wir ausschließen, damit es allen anderen besser geht? Ja? Und das war eine Zeit, bevor die Nazis an die Macht kamen. Und die Nazis haben ja dann die Eugenik zur Rassenhygiene weiterentwickelt, ist so eine Verharmlosung, haben sie missbraucht dann als Rassenhygiene, um im Prinzip die genetische Struktur oder die Struktur der Bevölkerung erstmal auseinanderzumachen. Also man muss verstehen, diese beiden Entwicklungen auf der einen Seite eine sozialhygienische, soziale, engagierte, gerechtigkeitsvorantreibende Bewegung, auf der anderen Seite eine exkludierende, menschenverachtende Perspektive.
Aber ich muss einmal kurz rein, ich finde, dass, wenn ich sowas höre und irgendwie auch immer, wenn man das liest, ich finde, das ist einfach so schlimm, wenn man Menschen unterscheidet. Also ich finde halt einfach, weiß nicht, Menschen sind einfach immer alles, das sind alles Menschen, ja. Und wenn man dann irgendwie so draufschaut, weil sie auch gesagt haben, das ging ja schon vor 1903 oder vor der Machtergreifung los, so Kategorisierung, ich finde es immer schlimm. Also sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich finde es immer irgendwie schlimm, wenn man sowas hört oder liest und diesen Gedankengang hat, den es ja leider auch heute immer noch gibt. Aber ja, sorry, wollte Sie nicht unterbrechen.
So diese Idee vom minderwertigen Leben. Ne? Ja. Also da geht mir, sag ich mal, stellen sich alle Nackenhaare auf, ja, ne? Dass anderes Leben minderwertiger sei. Ne? Das war aber damals durchaus in den Kreisen der Eugeniker eine akzeptable Diskussion, die geführt werden konnte. Und das war nicht nur Eugeniker in Deutschland, sondern es war tatsächlich eine internationale Bewegung. Man versuchte zu gucken, wie können wir Gesellschaften besser machen. Mhm. Ne? Aber es gab im Prinzip diese beiden Bewegungen, diese eugenische Bewegung oder die sozial-hygienische Bewegung, die zwei unterschiedliche Ausrichtungen darstellten und auch Sichtweisen und auch einen unterschiedlichen Umgang mit Menschen und mit Menschlichkeit. Ne? Das muss man einmal so klargezogen haben. Ne? Und die Sozialhygiene, als die Nazis an die Macht kamen, war das der Bruch, der Übergang von der Republik, von der Weimarer Republik in eine Nazi-Diktatur. Das war ein signifikanter Bruch. Und damit war im Prinzip auch die Idee einer Sozialhygiene gestorben. Sie wurde abgeschafft. Ja, sie gab es danach nicht mehr. Der Absturz in die Unmenschlichkeit des Nazi-Regimes, was sie mit sich gebracht haben, hat keinen Platz mehr gelassen für die Gedanken der Sozialhygieniker, ne, die versucht haben, den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und die nicht diesen brutalen, entmenschlichen Missbrauch durch den Staat gewünscht haben oder voransetzen wollten.
Gibt es da so ein paar Beispiele aus also der Zeit dann jetzt bei den Nationalsozialisten, was quasi hier so passiert ist, auch Thema Zwangsarbeit oder Euthanasie? Gibt es hier Geschichten oder Verbrechen, die passiert sind?
Also man muss sich vorstellen, auch die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes waren schon, bevor die Nazis an die Macht kamen, die nicht reingepasst haben, so wie Hagen, waren marginalisiert worden. Es gab Menschen jüdischen Glaubens, die nicht mehr arbeiten durften als Ärzte und auch nicht mehr als Beamte arbeiten durften. Die wurden schon rausgedrängt, die wurden marginalisiert oder tatsächlich aus den Behörden rausgeschmissen. Sodass dann der Weg offen war für ja eine entmenschlichte Bevölkerungsmedizin. Die Nazis haben im Prinzip die Macht zentralisiert, auch mit der Gesetzgebung damals, geschaffen, dass sie von Berlin aus durchgreifen konnten auf die einzelnen kommunalen Ämter und haben dann unter der Idee einer Volksgesundheit, einer Ausgrenzung Erbkranker durch Zwangssterilisierungsprogramme oder durch die Beteiligung, Nutzung von ärztlicher Expertise, um Menschen in die Euthanasie zu bringen, das haben sie vorangetrieben. Und da haben sich damals tatsächlich Mitarbeitende der Gesundheitsämter bundesweit und auch in Frankfurt beteiligt. Man hat Gutachten geschrieben, die da reinpassten. Man hat Gutachten geschrieben, nicht um Menschen zu schützen, sondern im Prinzip um die Politiken, die menschenverachtende Politiken des nationalsozialistischen Regimes umsetzen zu können. Das war wirklich ein ganz düsteres Kapitel. Und ich glaube, insofern ist es auch heute ganz wichtig, dass wir darüber uns im Klaren sind, was damals passiert ist, dass sowas nie wieder kommen kann. Wir brauchen diese ethische Wachsamkeit und das Verantwortungsbewusstsein. Und dazu müssen wir die Vergangenheit erstmal kennen und analysiert haben, damit wir wissen, das wollen wir nicht nochmal wieder haben. Ne?
Letztens habe ich mich mit dem Thema Euthanasie beschäftigt, hier auch in Frankfurt. Und da wurden ja auch einfach Kinder aus Familien auch da wieder rausgerissen, dann eben entsprechend in Anführungszeichen wohin gebracht und die hat man nie wieder gesehen, ja, weil sie eben auch zum Beispiel körperlich beeinträchtigt waren, ja, und einfach so, auch da haben wir es ja wieder, auch das Thema, dass damals nicht Mensch gleich Mensch war, ja, und dass es dafür so diese ganzen Beispiele gibt. Ich finde, das ist einfach, also absolut grausam, und vor allem auch, wenn man sich mal überlegt, was dann nach 1945 passiert ist, weil es ist ja nicht so gewesen, dass der Zweite Weltkrieg oder der Nationalsozialismus dann vorbei war und dann wurde es direkt besser, ja, dann gab es ja auch wahrscheinlich eine gewisse personelle Kontinuität, oder?
Die gab es auch und es sind auch einige von den Leuten, die in der Nazi-Zeit ja wirklich ganz schlimme Sachen gemacht haben, noch weiter beschäftigt worden. Aber vielleicht nochmal zur Erläuterung. Menschen wie Ottmar von Verschür, ja, der damalige Leiter des Universitätsinstituts für Erbbiologie und Rassenhygiene in Frankfurt, das war ja da, wo heute die Uniklinik ist. Ne? Mhm. Und einer seiner Schüler, Josef Mengele, der als die Bestie von Auschwitz hinterher bekannt wurde, die haben sich darum bemüht, dass sie auch Zugriff kriegten auf die Menschen, die eigentlich vom Gesundheitsamt begutachtet werden sollten. Und man hat den das erlaubt. Also er wurde beauftragt hinterher vom Nazi-Regime, dass er Gutachten erstellen durfte. Einige der Ärzte aus dem Gesundheitsamt haben mit ihm zusammengearbeitet, haben ihm auch Gutachten zugeliefert. Und das war natürlich dramatisch, dass also die beiden haben nicht hinterher im Gesundheitsamt gearbeitet, aber andere Menschen haben im Gesundheitsamt gearbeitet, ne?
Genau, da bin ich nämlich auch bei den Recherchen so ein bisschen draufgestoßen. Wenn man nämlich an der Braubachstraße so ein bisschen entlangläuft, linke Straßenseite in Richtung Fahrgasse ist das, da ist nämlich ein Schild, auf dem stehen zwei Namen drauf, Robert Ritter und Eva Justin. Das sind doch so zwei, die auch eine gewisse personelle Kontinuität mit sich gebracht haben, ne?
Absolut, also Robert Ritter war leitender Kriminalbiologe, so nannte man ihn damals, ja, ne, oder war sein Titel, des Jugend-KZs Moringen. Er war unter den Nazis ein führender Rassenhygieniker, der während der Nazi-Zeit eine Rasseforschungsstelle leitete. Und er hat Gutachten erstellt, wer jetzt angeblich zur sogenannten Zigeunerrasse zählt. Also er hat im Prinzip Menschen angeguckt, die vermessen und dann Gutachten erstellt und gesagt, du bist halt auch ein Zigeuner. Und er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 Obermedizinalrat im Gesundheitsamt in Frankfurt, wurde ernannt, das ist ein Titel, ne? Und hat dann auch ganz aktiv mitgewirkt noch in den 50er Jahren, 50, 51 bei den sogenannten homosexuellen Prozessen, als man Paragraph 175 den Homosexualität als Straftat aufrechterhalten hat und versucht hat durchzusetzen. Das war schon erschreckend, dass er weiterhin so agieren konnte mit der gleichen Ideologie und nicht hochkant rausgeschmissen wurde. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man seine Geschichte kennt. Und es ist ganz erschreckend, dass das im Prinzip damals passiert ist.
Genau, Robert Ritter, der eine Robert Ritter ist dann aber gar nicht mehr so lange da gewesen. Es gab Streitereien, der ist dann auch relativ früh verstorben. Seine Kollegin aber, Eva Justin, die er auch nach Frankfurt beziehungsweise ins Gesundheitsamt dann geholt hat, die hatte ja noch eine weitaus längere Karriere oder zivilrechtliche Karriere hier gehabt, ne?
Ja, Eva Justin war seine Assistentin, ja, ne? Sie war sogenannte Rassenbiologin und auch ganz viel zur Frage Roma und Sinti geforscht. Wer dazugehört, also man muss wirklich sagen, wahnartige Forschungsarbeiten, die damals gemacht haben in der Nazi-Zeit. Und die war bis 62 im Gesundheitsamt aktiv. Ja, und hat hier weiter Familien beraten, auch zu, wer Kinder kriegen sollte und so. Auch das ist wirklich etwas, wo man heute, ja, viele Jahrzehnte später denkt, wie konnte der das damals machen?
Ja, ja.
Aber damals war das ja einfach möglich. Ne?
Eva Justin, genau, weil ja dann auch, das, was ja auch noch krass ist, nach 1945 ja auch weiterhin damit quasi beschäftigt, auch Daten über Sinti und Roma einzuholen. Also das hat sie ja weiterhin auch gemacht. Irgendwann muss das auch hochgekocht sein. Ich glaube, der damalige Oberbürgermeister hat dann irgendwann so einen Schlussstrich gezogen und gemeint, okay, das ist jetzt zu sehr in der Öffentlichkeit. Genau, und dann hat sie noch ein paar Jahre, glaube ich, auch an der Uniklinik gearbeitet und ist dann auch relativ früh verstorben. Wenn wir mal so ein bisschen weiterflippen durch die Jahrzehnte danach, blicken wir mal so auf das, was zwischen den 50ern und 80ern noch so war. Welche Herausforderungen gab es da, wo Sie sagen, das ist erzählenswert?
Also das Gesundheitsamt war damals auch immer an den wirklich aktuellen Themen, die die Bevölkerungsgesundheit beeinträchtigt hat, ganz nah dran. Es war ja 50er, 60er Jahre geprägt vielfach von Umweltthemen. Frankfurt war 1959 die erste Stadt, die eine Stelle für Strahlenschutz am Gesundheitsamt eingerichtet hat. Man muss sich vorstellen, damals waren rund 1500 Menschen in Frankfurt beschäftigt. Und die hatten mit Radioaktivität zu tun, kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen. Ne? Die haben in Röntgenbereichen gearbeitet, die haben in Chemiebetrieben gearbeitet, hatten damit zu tun und man wollte wissen, was sind die Auswirkungen, ne? was sind da Themen. Dann werden sich vielleicht auch hier noch einige daran erinnern, 1993 der gelbe Regen, ne? Es gab einen Großbrand im Farbenwerk Höchst, der dazu geführt hat, dass dann im Prinzip Chemikalien ja, in Teilen von Frankfurt runterkamen und da wollte man natürlich wissen, was hat das für Auswirkungen. Ne? Es gab eine Umweltbewegung, die damals schon gefragt hat, das kann nicht gut sein, ne? Und was sind das für die Auswirkungen? Ganz besonders, ja, das Thema diskutieren wir ja in Frankfurt auch immer noch bis heute. Wie gehen wir um mit Menschen, die suchterkrankt sind, also die Drogenproblematik? Frankfurt war eine der ersten Städte, die Methadonprogramme umgesetzt haben. Ja, da waren auch Mitarbeitende aus dem Gesundheitsamt beteiligt, sodass heroinabhängige Menschen hier dann Methadon erhalten haben von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. Das war ja damals nicht normal, dass man das einführen konnte. Das war ganz innovativ. Und man muss sich auch nochmal daran erinnern, in den 80er Jahren die ersten 2 von 4 in Deutschland diagnostizierten HIV-Fälle wurden in Frankfurt behandelt. Ja, und die Tatsache, dass dann das Gesundheitsamt HIV-Tests angeboten hat, das war auch groundbreaking, würde man im Neudeutschen sagen. Ne? Also man hat Sachen gemacht, die damals nicht normal waren. Die kommen einem immer so vor, ist doch total normal, kann man so einen HIV-Test machen, aber damals war das ja mit sehr, sehr viel Stigma verbunden. Ne? Also da hat das Gesundheitsamt in Frankfurt immer wirklich Pionierrollen gehabt und viele andere Gesundheitsämter haben dann auf uns geschaut und geguckt, wie macht ihr das? Teilweise sich dann getraut, das auch zu machen oder zumindest dann auch im Diskurs, ja, auf Veranstaltungen mit uns darüber gesprochen, mit den Vorgängerinnen und Vorgängern, was können wir davon übernehmen, wie können wir das, was ihr macht, wo ihr sozusagen die Speerspitze einer Gesundheitsbewegung seid, auch dann wieder übernehmen.
Wenn wir das mal so blicken, so auf das, was war und quasi so dieses Thema auch Champions League, wo das Gesundheitsamt gespielt hat, welche Herausforderungen gibt oder gerade spielt auch, welche Herausforderungen hat das Gesundheitsamt dann heute? Womit beschäftigen Sie sich momentan, wo Sie sagen, huiuiui, da ist noch ein bisschen was zu tun oder das ist gerade schon sehr intensiv, aber wichtig für die Gesundheit der Bevölkerung?
Also ich selber, mein Thema, mit dem ich mich wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, war die globale Gesundheit. Ich habe viel im Ausland gearbeitet, versucht zu verstehen, wie sieht's im Ausland aus? Und da bin ich natürlich hier ja mit dem großen internationalen Flughafen in Frankfurt ganz nah dran. Und wir haben tatsächlich immer wieder Gesundheitsfragestellungen, die damit zusammenhängen. Ne? Was ist die Auswirkung von Infektionskrankheiten im Ausland, die auf uns auswirken? Ne? Wir haben die ersten Patienten, die ersten Deutschen, die aus China repatriiert wurden, die sind in Frankfurt angekommen. Ne? Das muss man planen. Wir haben immer wieder Fälle von Menschen mit außergewöhnlichen Erkrankungen, die wir hier sehen. Das ist etwas, ja, das sogenannte Buch der Infektionskrankheiten ist noch nicht geschlossen. Das hat man mal gedacht in den 60er Jahren, als wir die Antibiotika entdeckt hatten. Mittlerweile weiß man, mit multiresistenten Erregern eine der ganz großen Gesundheitsherausforderungen. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns darauf vor? Was müssen wir machen? Aber dann sind natürlich auch Fragen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ja, also das ist jetzt nicht per se ein Gesundheitsthema, aber wir setzen uns gerade damit auseinander mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum. Ja? Europa gibt vor, welche Daten wir vorhalten müssen und welche wir zur Verfügung stellen müssen. Auch mit dem großen Ziel, sagen zu können, hier könnt ihr Erkenntnisse rausziehen. Das trägt dazu bei, bessere Entscheidungen zu treffen, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Ne? Und die ganz, ganz große Gesundheitsherausforderung ist natürlich, ja, was macht die Klimakrise mit uns? Was können wir jetzt tun, um uns weiter darauf vorzubereiten, dass die Temperaturen steigen, dass die extremen Wetterereignisse extremer werden? Was müssen wir machen als Gesundheitsamt im Orchester der anderen Behörden und der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Frankfurt? Das sind so die großen Themen. Ne? Und ein anderes wichtiges Thema ist aber auch immer wieder, wie stellen wir sicher, dass alle Menschen teilhaben können, dass wir soziale Gerechtigkeit herstellen, ne? Dass alle Menschen ein gesundes und möglichst langes Leben haben können. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Wenn wir uns hier alle in 25 Jahren wieder treffen, im Jahr 2050, wo steht das Gesundheitsamt dann? Wir treffen uns alle in 25 Jahren hier wieder. Das ist nicht so lang.
Weil das Gesundheitsamt dazu beigetragen hat, die Gesundheit der Bevölkerung so nach vorne zu bringen, dass wir alle ganz gesund und ganz lange leben können.
Na, es gibt auch diese ganzen Projekte quasi oder so wie Longevity,
heißt das? Longevity.
Ja, quasi, wo Menschen versuchen, das alles so nach hinten rauszuziehen. Wer weiß, wie erfolgreich das sein wird. Nee, aber wo stehen wir in 2050?
Also ich glaube, wir werden noch weiter digitaler werden. Ne? Also das wird etwas sein, auf das wir uns auch vorbereiten müssen. Wir haben hier in Frankfurt im Gesundheitsamt das größte Open-Source-Projekt in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland gerade umgesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen digital arbeiten. Sie kriegen keine jungen, engagierten Mitarbeitenden mehr, wenn sie die vor Aktenberge setzen. Ne? Das muss heute digital funktionieren. Ich glaube, das wird etwas sein, was unsere Arbeit prägen wird. Was jetzt noch auf uns zukommt, oder wir sind ja auch in einer Transformation mit künstlicher Intelligenz, da gucken wir gerade in so eine Zukunft rein, wo wir noch gar nicht wissen, wo die eigentlich aufhört. Ne? Das wird sicherlich ganz spannend werden. Wir werden uns modernisieren müssen und wir werden ein inklusives Zentrum werden müssen. Also wir müssen verschiedene Aspekte miteinander in Bezug setzen und wir müssen dazu beitragen, Themen der Gesundheitsförderung, also was ich gerade gesagt habe, wie können wir auch den städtischen Raum dahin modernisieren, wie können wir Politikberatung machen, dass wir alle gesünder leben können. Das wird etwas werden. Wir werden die globalen Herausforderung weiter und genauer beobachten müssen. Was passiert am anderen Ende der Welt? Weil das kann übermorgen hier ankommen. Ja, welche Erkrankungen, aber auch welche positiven Entwicklungen. Was lernt man in China, was lernt man in Südamerika, von dem wir profitieren können? Und wir müssen unsere ethische Verantwortung ganz klar haben. Wir müssen sicherstellen, dass für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, für alle Menschen, wir da sind. Und das müssen wir auch ganz klar immer nach außen kommunizieren. Ne? Es gibt keinen Platz dafür, eugenisch zu denken und Bevölkerungsgruppen oder einzelne Menschen auszuschließen. Wir wollen, dass die Gesundheit für alle Frankfurterinnen und Frankfurter gleich ist. Also die Bedingungen für ein gesundes Leben muss gleich werden.
Das heißt, wenn wir jetzt in Zukunft so an der Zeil vorbeilaufen oder hier durch die breite Gasse und mal so in Richtung Gebäude blickt, kann man quasi schon noch so mal den Gedanken daran haben, da sitzen gerade ganz viele Menschen daran, dass es uns eben nicht nur in der Gegenwart gut geht, sondern auch in Zukunft weiter gut gehen wird, ne? Vielleicht noch besser gehen wird als vielleicht dann aktuell, oder?
Ja, das prägt unseren Alltag, also in der praktischen Arbeit, ne? Und ich glaube, das wird wichtig werden, auch das auf der theoretischen Ebene zu diskutieren, ne? Also wo stehen wir? Und nicht nur, wie können wir jemanden gesund machen, sondern tatsächlich auch, wie können wir die Würde, ne? Also im Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie können wir dazu beitragen? Und wie können wir auch dazu beitragen, dass extremistische Positionen vorgetragen werden, die Menschen wieder explodieren wollen? Ne? Und wie können wir sicherstellen, dass wir alle Menschen mit auf die Reise nehmen und die Würde von allen Menschen so achten, dass alle Menschen, dass sich keiner fürchten muss, hierher zu kommen, sondern dass es ein Raum wird, wo man sich über Gesundheit unterhalten kann, ja? Auch wie jetzt, heute Abend, ja, darüber unterhalten kann, was ist für uns wichtig als Gesellschaft? Ja, wo wollen wir hinkommen? Und wie können wir sicherstellen, dass das auch in Zukunft noch so weiter wirken kann?
Herr Tinnemann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben so eine kleine Reise gemacht durch das, was war. Wer das im Detail durchlesen will, kann das in diesem Buch Bevölkerungsmedizin und öffentliche Gesundheit, da kann man sich das gleich anschauen und wer mag, eben entsprechend kaufen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und an der Stelle würde ich einfach sagen, drücken wir hier auf Aufnahmestopp. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.